Also mein Thema sind die unteren Atemwegsinfekte. Es geht also jetzt, wie gesagt, eine Etage tiefer. Jetzt muss ich hier nochmal schauen. Ja, also wir haben uns jetzt in erster Linie befasst mit diesem Bereich, lufthaltige Räume. Ich bin Herrn Professor Volz dankbar. Und wir werden uns jetzt ein bisschen mit den unteren Etagen beschäftigen. Und ich möchte eigentlich meinen Beitrag in drei Teile teilen. Am Anfang möchte ich Ihnen sagen, wie das in der Lunge funktioniert und wo dort der Gasaustausch stattfindet und welche Probleme entstehen können. Denn die Luft muss ja nach unten kommen und die muss auch wieder nach oben kommen. Und das sind Dinge, die man vielleicht verstehen muss. Dann würde ich über Störungen, die es bei Immundefektpatienten gibt, sprechen und anschließend auch einige Möglichkeiten, die Sie zu Hause praktizieren können, wenn Sie Probleme, chronische Probleme mit den unteren Atemwegen haben. Und am Ende möchte ich ein bisschen etwas sagen über Spezialitäten von Lungenentzündungen bei Patienten mit Immundefekt, denn das ist ein sehr ernstes Thema. Passiert Gott sei Dank ziemlich selten, aber wenn, dann ist Holland in Not, denn dann kann es sehr schnell zu einer schweren Fehlfunktion der Lunge führen. Das, was bei der Lunge am interessantesten ist, das ist der Ort, wo Sauerstoff in den Körper hineinkommt und Kohlensäure dafür ausgetauscht wird. Und das sieht, wie Sie sehen, hier so aus, am Ende der Atemwege, der Bronchien, die dann immer kleiner werden, dann nennt man die Bronchiolen. Dort finden sich solche Beeren wie an einem Baum. Die Bronchiolen unterscheiden sich, und das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt für die Erkrankung, von den großen Bronchien dadurch, dass sie keine Knorpelringe haben. Die Knorpelringe in der Luftröhre und an den großen Bronchien halten die Bronchien offen. Und diese Bronchien müssen auch offen gehalten werden, denn wenn man einen sehr schnellen Luftfluss produziert, zum Beispiel beim Husten, dann besteht die Tendenz, dass die Atemwege kleiner werden, dass sie enger werden. Das ist das sogenannte Bernoulli-Prinzip, das ist das gleiche Prinzip, was dafür sorgt, dass Flugzeuge fliegen können. Und dieses Engerwerden hat bis zu einem gewissen Ausmaß auch seinen Sinn. Aber wenn die Bronchien nicht mehr festgehalten werden, elastisch von außen, dann können sie ganz zusammenfallen im Hustenstoß oder vielleicht sogar schon bei normalem Atmen. Ja, Sie sehen also, dass diese sogenannten Alveolen, wie wir sie nennen, hier sehr eng umspannt sind von Gefäßen und diese Gefäße nehmen den Sauerstoff auf aus den Lungenbläschen und dann geht er in das arterielle Blut und geht zurück in den Körper und versorgt jede einzelne Körperzelle mit Sauerstoff. Ohne die Funktion der Lunge ginge das nicht. Diese Bronchien und diese Bilder haben wir vorhin schon gesehen, sind mit einem Epithel ausgekleidet und ganz oben ist kaum zu sehen, auf diesem Epithel gibt es kleine Flimmerhärchen. Diese Flimmerhärchen sind ganz, ganz wichtig. Die können auch geschädigt werden, denn diese Flimmerhärchen, die bringen Schleim, Fremdstoffe, Staubpartikel, Bakterien immer in Richtung Mund nach oben. Wenn sie nicht mehr da sind oder nicht mehr funktionieren, dann funktioniert dieser Reinigungsmechanismus nicht. Und chronische Entzündungsprozesse können eben die Flimmerhärchen schädigen. Auch Zigarettenrauchen kann sie schädigen. Und das ist dann für das Schicksal von Patienten, die sowieso durch einen Immundefekt ein hohes Infektionsrisiko haben, ziemlich ungünstig. Nun die Sache mit der Einengung, wenn man feste ausbläst, das ist hier so eine Kurve, die wir im Schlaflabor produzieren, wenn man feste ausbläst, dann wird die Luftröhre, und das ist jetzt ein Röntgenbild von der Seite, ziemlich eng. Und dieses Engerwerden, was durch die Sogwirkung der schnellen Luft passiert, ist wichtig dafür, dass die Strömung noch einmal schneller wird. Und damit können wir Schleim letztlich nach oben bringen. Und wenn er dann hier oben ankommt, können wir ihn auch abhusten. Das ist eine zusätzliche Reinigung neben der Reinigung durch die Flimmerhärchen. Nun, wenn die Lunge allerdings nicht mehr stabil ist und keine elastischen Züge von außen auf die Atemwege, auch auf die großen Atemwege, auf die Luftröhre ausübt, dann sehen Sie, was passiert beim schnellen Ausatmen. Dann kollabiert, wie wir sagen, die Trachea komplett. Sie wird also stecknadeleng und dann funktioniert dieser Reinigungsmechanismus gar nicht mehr, sondern dann dauert es ganz lange, bis die Luft auch ausgeatmet werden kann. Und das ist ein Riesenproblem. Sie sehen das hier einmal in einem anatomischen Schnitt. Auf der rechten Seite sieht das normal aus. Sie sehen, hier haben Sie einen Bronchus, der ist quergeschnitten. Und im Bronchus sehen Sie die Schleimhaut und diese kleine weiße Schicht, das sind die Flimmerhärchen. Und was man auch hier ganz schön erkennen kann, ist, dass der Bronchus offen gehalten wird durch die elastische Kraft der Lungenbläschen. Also die Hilfe, die Lunge hilft sich selbst. Jetzt sind alle wach, ja? Die Lunge hilft sich selbst. Und hier sehen wir, was passiert, wenn die Lunge geschädigt wird, wenn also die Alveolen, wenn die Lungenbläschen ganz zu großen Räumen werden, dann kommt es hier zum Kollaps und dann ist diese Reinigung nicht mehr gut möglich. Bei chronischer Schädigung, auch bei wiederkehrenden Infektionen, die nun einmal leider häufiger sind bei Patienten mit Immundefekten, kommt es zu zwei verschiedenen Reaktionen. Das ist also ein Querschnitt durch einen kleinen Bronchus, eine Bronchiole ohne die Knorpelspangen. So sieht das aus. Es kommt hier zu einer chronischen Entzündung und wir kennen vor allem auch bei Immundefektpatienten eine Form der chronischen Entzündung, die noch einmal einen Schritt weiter geht als dieses hier. Hier sieht man eine Verdickung der Schleimhaut, auch eine Verdickung der Bronchien und dadurch wird es hier innen ein bisschen enger, was die Reinigung erschwert. Und Sie sehen, dass dann hier das eitrige Sekret in den Bronchien ist, was dann abgehustet werden muss. Die zweite Reaktionsform, was anderes können die Bronchien nicht, die können sich entzünden oder die können sich verkrampfen, denn die Bronchien haben seltsamerweise Muskelzellen. Und diese glatten Muskelzellen können sich verkrampfen. Das nennen wir, wenn es akut passiert, Asthma. Wenn es chronisch passiert, nennen wir das eine chronisch obstruktive Bronchitis. Und das kann die Folge einer chronischen Entzündung sein. Und auch das führt dann dazu, dass die Bronchien verengt sind. Wenn es weitergeht, wenn also die Bronchien in ihrer ganzen Wand entzündet sind, dann können die Bronchien stark verändert werden und das sehen wir hier in Form von sogenannten Bronchiektasen. Bronchiektasen sind also sozusagen die Maximalform der chronischen Entzündung von Bronchien und dabei ist der gesamte Bronchus bis zur Wand entzündet und wird letztlich auch zerstört. Dadurch gehen auch die Muskelzellen im Bronchus kaputt und dadurch sind die so weit. Und solche Bronchiektasen haben nicht mehr die Möglichkeit, gereinigt zu werden. Da gibt es auch keine Flimmerhärchen. Und deswegen findet man in Bronchiektasen sehr häufig auch immer Bakterien. Das nennen wir dann eine Kolonisation. Sie sehen hier einmal das im Schema über eine ganze Lunge. Sie sehen, wie ausgeprägt verdickt diese Bronchien sind. Die können also nicht mehr gereinigt werden. Und hier haben wir dann eine schwierige Situation. Und unter den Grunderkrankungen, die zu Bronchiektasen führen, sind eben Immundefekte ziemlich häufig. Sie sehen hier ein paar Beispiele, die Agammaglobulinämie, die septische Granulomatose. Das ist eine Störung von sogenannten Phagozyten und STIDS. Ich denke, dass Sie das mindestens genauso gut wissen, was wie ich. Dass es eine chronische kombinierte Immundefektstörung ist. Und auf der anderen Seite, aber auch alle anderen Erkrankungen können zu Bronchiektasen führen, die die Reinigung der Lunge verhindern. Zum Beispiel kann jedem passieren, wenn ein Kind eine Erdnuss inhaliert und die Erdnuss wird nicht entdeckt und man denkt, das Kind hustet, aber es hat eine Erdnuss in einem Bronchus. Und diese Erdnuss verschließt diesen Bronchus in einer an sich völlig gesunden Lunge und der Schleim kann gar nicht mehr heraus und es kommt zu einer schwergradigen Entzündung hinter der Erdnuss, dann kann dieses Kind als Erwachsener nachher eine Bronchiektasenerkrankung an dieser Stelle entwickeln. Also alles, was die Reinigung der Lungen verhindert, ist geeignet, Bronchiektasen zu bilden. Und dazu gehören eben auch Immundefekte, denn die Reinigung auf immunologischem Wege funktioniert eben nicht ausreichend. Ich möchte jetzt im Folgenden, nachdem ich versucht habe zu erklären, wo die Probleme liegen können, Ihnen einige Möglichkeiten an die Hand geben für Patienten mit chronischem Husten mit Auswurf, mit oder ohne Bronchiektasen, vor allem auch für Patienten, die einen Kollaps der Atemwege haben, die also instabile Atemwege haben. Man muss in diesem Fall dann verhindern, dass dieser negative Druck, dieser Sog durch den hohen Luftdruck entsteht. Und das kann man im Grunde ganz einfach dadurch, indem man ausatmet, durch einen gewissen Widerstand. Der darf nicht sehr hoch sein, denn der Schleim muss heraus, aber es darf nicht zu diesem negativen Druck in den Atemwegen kommen. Und dafür haben wir verschiedene Instrumente, die wir als PEP-Instrumente bezeichnen. PEP steht für positiver expiratorischer Pressure, Druck, also positiver Ausatemdruck. Und das heißt, wenn wir gegen Widerstand ausatmen, bleibt der Druck in den Atemwegen zumindest neutral und wird nicht negativ, sodass dieser Kollaps nicht entsteht. Das kann man im Grunde ganz einfach machen, indem man über eine Maske mit einem Loch abhustet oder ausatmet. Man kann auch in den Mund ein Ventil nehmen mit einer Öffnung und diese Öffnung kann man variabel gestalten mit einem solchen Manometer. Das kann man sich sogar selber bauen. Es gibt aber natürlich auch Instrumente, die angeboten werden. Und Sie sehen hier einmal ein solches selbstgebautes PEP-Ventil bei einer Patientin, die schnell ausatmet, die versucht zu husten und den Schleim nach oben zu bringen. Das sind Instrumente, die also angeboten werden von der Industrie. Zwei verschiedene, das ist das A Cappella, das ist das Cornet. Und Sie sehen, das Prinzip ist immer das gleiche. Wenn wir fest durch diese Instrumente ausatmen, dann kommt es hier aufgrund dieser Enge zu einer Strömungsbehinderung und damit wird der Druck bleibt der Druck positiv und das Sekret kann nach oben weg. Man sollte das möglichst aber auch variabel gestalten können. Das ist bei diesen Instrumenten nicht der Fall. Es gibt auch den sogenannten Flatter. Einige von Ihnen kennen den auch. Das ist so eine Pfeife mit einer schweren Stahlkugel. Und diese Stahlkugel, wenn man darüber ausatmet, fällt immer wieder zurück. Und dadurch gibt es so eine Art Klopfmassage von innen in den Atemwegen. Das ist für manche Patienten ganz günstig. Es gibt aber auch Patienten mit starker Instabilität. Da ist es nicht so günstig. Diese Patienten profitieren dann besser von dem Cornet. Wenn es schwer ist, den Husten zu mobilisieren, dann kann von außen geholfen werden. Es ist auch eine Form der Physiotherapie, dass man den Husten unterstützt, dass in dem Moment, wo der Patient versucht zu husten, von außen ein Druck auf in den Brustkorb ausgeübt wird. Und dadurch kann das mit dem Husten besser funktionieren. Es gibt sogar, das ist jetzt hier nicht dargestellt, für Patienten, die ausgeprägte Probleme haben und eigentlich keinen Hustenstoß produzieren können, Das sind zum Beispiel Patienten mit Querschnittslähmung oder anderen. Gibt es Instrumente, die für den Patienten husten können? Das ist der sogenannte Cuff Assist. Das ist ein umgekehrter Staubsauger, der sozusagen die Luft aus den Atemwegen herausnimmt. Allerdings ist das dann schwierig, wenn man eine Instabilität der Atemwege hat. Sie sehen, dass man eine solche manuelle Unterstützung auch im Sitzen durchführen kann, auch mit zwei Hilfspersonen. Das sind alles Tipps für die Situation, in der es einmal schlechter geht, wo man vielleicht eine Lungenentzündung hat und man momentan geschwächt ist. Also es gibt für alle diese Situation Möglichkeiten, die Reinigung der Atemwege zu erleichtern. Und für Patienten mit Bronchiektasen ist es ganz wichtig zu wissen, wo sind die Bronchiektasen. Sie haben eben dieses Computertomogramm gesehen, wo an einer Ecke der Lunge eben Bronchiektase waren, der Rest der Lunge war gesund. Und dann kann man zusammen mit einem erfahrenen Physiotherapeuten genau diese Ecke nach oben lagern und über Drainagelagerung und Klopfmassagen dann das Sekret dort aus der Lunge herausbringen. Das ist dieses Thema, was ich Ihnen noch einmal nahe bringen möchte, und ich bin natürlich für Fragen von Ihnen dankbar, möchte jetzt aber im letzten Teil meines Beitrages etwas über Lungenentzündung bei Immuninkompetenz sagen. Wir haben in einer Gruppe von etwa einem Dutzend Experten vor 4 Jahren dazu eine Leitlinie geschrieben, die in Deutschland jetzt die Grundlage von Lungenentzündung bei Immuninkompetenz darstellt. Zunächst einmal müssen wir uns klar machen, und das sind Dinge, die Sie natürlich wissen werden, dass unser Immunsystem etwas ist, was sehr komplex aufgebaut ist. Es gibt, wenn wir über Abwehr von Bakterien oder anderen Erregern sprechen, ein ziemlich großes Instrumentarium, was uns hilft, damit fertig zu werden. Dazu gehört, was die Lunge betrifft, auch zum Beispiel die mechanische Reinigung. Dann gibt es aber natürlich immunkompetente Zellen, die hier zusammengefasst sind als Phagozyten. Dazu gehören die Neutrophilen, aber auch die Monozyten und Makrophagen, die eigentlich sehr gut ausgestattet sind, akut alles, was ihnen in den Weg kommt, zu fressen und kaputt zu machen. Dann gibt es die Gruppe der Lymphozyten, und wie Sie wissen, gibt es die Gruppe der B-Zellen, die letztlich auch für die Bildung von Immunglobulinen verantwortlich sind. Und es gibt die T-Zellen, es gibt bestimmte Erkrankungen, die zu einem T-Zell-Defekt führen. Die bekannteste ist vielleicht die HIV-Infektion. Nun, und die Probleme, die dadurch entstehen, sind entsprechend dem Defekt. Das ist für uns, für den Arzt, für unser Kalkül, was wir denken, welcher Erreger im Einzelfall bei einem individuellen Patienten jetzt, wenn er eine akute, schwere Lungenentzündung entwickelt, eine Rolle spielt, sehr, sehr wichtig, denn wir wissen, dass bestimmte Infektionen oder bestimmte Gruppen von Erregern bei bestimmten Defekten auftreten. Und das ist hier einmal ganz kurz zusammengefasst. Also es gibt Erkrankungen, die eben hierzu führen, zum Beta-Defekt zum Beispiel, wenn die Milz nicht mehr da ist oder nicht mehr funktioniert, zum Beispiel bei der Sichelzellanämie funktioniert die Milz nicht mehr, dann müssen wir rechnen mit Staphylokokken, Streptokokken, Haemophilus und Neisseen zum Beispiel. Das sind bestimmte Gruppen von Bakterien. Wenn die Phagozyten krank sind, dann auch Staphylokokken, Pseudomonas, Gram-negative Bakterien, das sind andere, und Pilze. Und wenn die T-Zellen krank sind, dann auch vor allem Viren und andere. Einzelne Erreger, die eben bei Patienten mit Immundefekt eine Rolle spielen in der Lunge, sind hier einmal dargestellt. Und grob kann man sagen, es gibt natürlich auch das Spektrum der normalen Bakterien, die auch die auch Gesunde angreifen können. Und diese spielen tatsächlich bei einem von drei Fällen bei Immundefekt die Hauptrolle. Deswegen müssen wir an diese Klassiker Pneumokokken, Staphylokokken immer denken. Es gibt aber dann auch andere Erreger, die eben seltener sind, und das ist die Pneumocystis-Pneumonie, das sind Virusinfektionen wie Zytomegalie und das sind auch Pilzinfektionen, und die Tuberkulose kann im Einzelfall hier auch eine Rolle spielen. Das ist ungefähr ein zweites Drittel von Erkrankungen der Lunge. Ein drittes Drittel sind dann eben gar keine Infektionen, sondern andere Schädigungen. Ja, der Verlauf ist anders, das ist wichtig. Wir haben also nicht nur die Lungenentzündung. Beim ansonsten Gesunden bleibt die Infektion in der Lunge, sondern wir haben oft auch eine Streuung in den Körper. Und dabei kommt es dann auch zu einer Sepsis, zu einer Allgemeinreaktion des Körpers. Wir finden häufiger Komplikationen wie lebende Bakterien im Blut. Wir finden häufiger einen Pleuraerguss, also eine Rippenfellentzündung mit Flüssigkeit. Und das muss berücksichtigt werden. Die Verläufe sind insgesamt schwieriger. Wir müssen, wenn wir bedenken, dass bei Immundefekt ganz andere und sehr viel mehr Erreger in Frage kommen, aber auch danach schauen, diese zu identifizieren, damit wir ganz gezielt behandeln können, wenn unsere sogenannte empirische Therapie nicht funktioniert. Und deswegen ist die Untersuchung der Lunge oder der Sekrete sehr, sehr wichtig. Und Sie sehen jetzt, wie erfolgreich das ist, die Blutkultur, also Suchen von Bakterien im Blut, noch nicht mal bei 20% positiv. Im Auswurf finden wir ein bisschen mehr. Dann können wir Immuntests machen, zum Beispiel hier auf Zytomegalie-Virus, da finden wir auch etwas. Aber die Methoden, die am erfolgreichsten sind, sind Methoden, die direkt vor Ort in der Lunge sammeln. Und das sind eben Methoden der Bronchoskopie. Und man muss dann in diesem Fall dazu greifen, dass man auch in der Lunge selbst Sekret entnimmt. Und etwas, was ziemlich erfolgreich ist dabei, ist die bronchoalveoläre Lavage, mit der wir Flüssigkeit in die Lunge, in ein kleines Segment hineinspülen und dann die Bakterien herausspülen, sodass sie dort sehr gut gefunden werden können. Nun möchte ich Ihnen ein paar Beispiele nennen und auch ein paar Bilder zeigen. Die Pneumocystis-Pneumonie ist eigentlich in den 60er, 70er Jahren sehr unbekannt gewesen, bis es zur HIV-Pandemie gekommen ist, und HIV führt zu einem T-Zell-Defekt, und da war die klassische Erstmanifestation die Pneumocystis-Pneumonie. Und Sie sehen hier jetzt einige Bilder. Hier oben kann man sich vorstellen, da sieht man noch gesunde Lunge, aber nach unten hin, wo die Lunge eigentlich noch größer und dunkler wird, ist sie hell, und man sieht hier solche wolkigen Veränderungen. Oder hier zum Beispiel. Und diese Veränderungen stellen die Pneumocystis-Lungenentzündung dar, die anders aussieht als das, was wir üblicherweise haben. Nun haben Sie gesehen, diese Röntgenbilder, die sind ein bisschen auffällig. Aber wo wir noch wesentlich weiterkommen, ist die Computertomographie. Und gelegentlich und gar nicht so selten muss man dann auch eine Computertomographie machen. Und Sie sehen hier sehr viel genauer, was los ist. Und hier sieht man ein ganz klassisches Bild, von dem man sagen kann, das wird hochwahrscheinlich eine Pneumocystis-Pneumonie sein. Pneumocystis-Pneumonien treten eben nicht nur bei der HIV-Infektion auf, sondern auch bei Patienten nach Transplantationen, zum Beispiel nach Organtransplantationen, die eine medikamentöse Schwächung des Immunsystems haben. Und was Ihnen sicher auch hier deutlich ist, ist diese Verdichtung in der Lunge, die ist nicht am Rand, sondern die ist innen. Wir nennen das schmetterlingsförmig, wie diese Schmetterlingsflügel, während der Raum unterhalb des Rippenfells eigentlich ausgespart bleibt. Manchmal gibt es auch solche Bilder mit einzelnen Verdichtungen. Ja, diese Patienten haben auch in der Art, wie sie krank sein, sind, besondere Besonderheiten. Sie haben in der Regel zu wenig Sauerstoff. Das kann man, wenn man die Bilder sieht, ganz gut verstehen. Ein bestimmter Laborwert ist sehr hoch, die sogenannte LDH. Und wir finden fast immer den Promozystis dann in der bronchoalveolären Lavage, wie eben gesagt, und können dort dann auch sofort sagen, aufgrund einer Färbung innerhalb von Stunden, dass es sich um Promozystis handelt. Das ist ganz wichtig, denn die üblichen antibakteriellen Medikamente, es sind eben keine Bakterien, helfen nicht und die Infektion läuft ungebremst weiter und ist dann in der Regel lebensgefährlich. Etwas anderes ist eine virale Infektion, die Zytomegalievirus-Infektion, das ist eine Besonderheit. Zytomegalieviren hat ein großer Teil von gesunden Menschen irgendwo in der Lunge drin und manchmal ist es so, dass wenn wir aus anderem Grund eine Probe aus der Lunge nehmen, dass wir so kleine Eulenaugen finden. Das sind typische Erscheinungen. Da sind Zytomegalieviren drin. Das heißt nicht, dass man dadurch krank ist. Aber diese können, wenn die Abwehr ganz schlecht ist, wild werden und können dann solche Bilder machen, die dann auch so ähnlich aussehen wie bei der Cystispneumonie, wo ganz diffus die Lunge trüb wird und eben auch nicht mehr richtig atmen kann. Und hier haben wir auch dann nicht selten eine Mitbeteiligung anderer Organe des Magen-Darm-Traktes, des Auges und auch des Gehirns. Und aus dieser Manifestation von verschiedenen Organen können wir schon den Verdacht äußern, dass es sich um Zytomegalievirus handelt. Auch hier sind Patienten mit T-Zell-Defekten besonders gefährdet. Transplantationsempfänger oder auch HIV-Patienten. Und die dritte Gruppe von sehr ungewöhnlichen Ursachen für Lungenentzündung sind Pilzinfektionen. Pilze sind ja eigentlich nicht besonders bösartige, fremde Wesen. Und wir haben sie ständig um uns. In jeder Blumenerde finden sich zum Beispiel Aspergillus. Das ist eben diese Gruppe. Aber wir werden in der Regel nicht dadurch krank. Nur wenn unsere Abwehr deutlich schlechter ist, dann können Pilzinfektionen resultieren. Und die gefürchtetste ist die Aspergillose. So sehen die aus. Und Sie sehen, sieht ein bisschen aus wie der Aspergillus in der katholischen Kirche. Deswegen wurden Aspergillus-Pilze so genannt. Und es gibt verschiedene Sorten. Und es gibt verschiedene Krankheiten. Es gibt es kann sich dort so also ein Raum bilden, der einen richtigen Pilzball sieht wie ein Champignon aus, beinhaltet. Es kann aber auch zu einer richtigen Lungenentzündung. Hier sehen Sie so einen Pilzball innerhalb einer Lunge. Und es kann aber auch natürlich zu einer Art Lungenentzündung kommen. Es kann auch zu einer allergischen Reaktion kommen, die dann eben mit Bronchiektasen enden kann. Also es gibt unterschiedliche Formen und Pilze müssen identifiziert werden, damit man auch die richtige Behandlung, die eben keine Antibiotika-Behandlung ist, finden kann. Hier sehen Sie nochmal ein paar andere Bilder. Hier ist nochmal ein solches Aspergillom. In der Mitte zerfällt die Lunge und wird dann abgehustet. Das ist eine unschöne Situation und nach einer Heilung kann das dann auch so aussehen. Wir nennen das dann invasive pulmonale Aspergillose. Das ist ein sehr ernster Zustand, muss mit ganz bestimmten Medikamenten über lange Zeit behandelt werden. Bei Candida, das ist der andere wichtige Art von Pilz, ist es so, dass er in der Regel nicht nur die Lunge befällt, Sie sehen hier diese Knoten in der Lunge, sondern auch im Rahmen einer sogenannten Sepsis, einer Pilzsepsis, auch andere Organe, zum Beispiel wie hier die Leber. Und wir müssen nach diesen Manifestationen suchen, auch im Auge ist es relativ häufig. Und nicht zu vergessen, woran wir auch denken müssen, ist die Tuberkulose und die Verlaufsform einer Tuberkulose. wenn man frisch zum ersten Mal mit Tuberkelbazillen Kontakt hatte und keine Immunabwehr hat, sieht eben anders aus als üblich und macht dann solche eine Art Sternenbild mit Hunderten von kleinen Knötchen. Wir nennen das Miliartuberkulose. Leider finden sich diese Knötchen dann nicht nur in der Lunge, sondern auch in anderen Organen, in den Hirnhäuten, in der Leber. Und wir müssen durch eine Probe nachweisen, dass es sogenannte säurefeste Stäbchen sind. Dann kann man das auch gut behandeln. Die Tuberkulose ist eine leicht zu behandelnde Erkrankung, aber man muss sie erkennen. Und das sind alles Gründe, die es wichtig machen, dass es eine enge Zusammenarbeit gibt, in manchen Situationen, wenn es einem nicht gut geht, mit Lungenspezialisten. Das wollte ich Ihnen zeigen. Ich hoffe, Sie werden noch etwas anderes außer dem Knacken in Erinnerung behalten und würde mich über die eine oder andere Frage freuen. Vielen Dank.
Wieso ist das bei, gemeinerweise muss ich das jetzt sagen, Lungenfachärzten häufig alles so unbekannt? Wenn man zu einem normalen Lungenfacharzt geht, dann kriegt man halt so ein Asthma-Spray oder ein bisschen Cortison-Spray. Wenn man Glück hat, kriegt man ein Röntgenbild oder kriegt einen Allergietest, der dann meistens nicht aussagekräftig ist. Und ein Röntgenbild eigentlich auch nicht wirklich. Also meine Bronchiektasen sind dann erst beim Dr. Franke im CT festgestellt worden. Ich habe eine 16-jährige Odyssee hinter mir mit zwei Lungenfachärzten und irgendwie gefühlten 5 Hals-Nasen-Ohrenärzten. Das muss doch publik gemacht werden, dass einfach auch HNO-Ärzte beziehungsweise auch Lungenfachärzte häufiger mal gucken und tiefer gucken und nachhaltig gucken, dass sowas erst gar nicht entstehen kann.
Ja, da sprechen Sie ein ganz allgemeines Problem der Medizin an. Lungenfachärzte verstehen viel von der Lunge, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie viel von speziellen, seltenen Infektionserkrankungen oder von Immundefekten verstehen. Deswegen habe ich ganz am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass man da zusammenarbeitet. Es gibt allerdings bestimmte Beschwerden, die einen Lungenfacharzt auf die Spur bringen sollten. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, er hat immer wieder Auswurf und er ist immer verfärbt und das ist mal mehr und mal weniger, aber er ist immer da. Dann muss man eben, darf man eben nicht nur denken, ja, das wird eine chronische Bronchitis sein, sondern man muss dann schauen, legen zum Beispiel Bronchiektasen vor. Und Bronchiektasen sind nicht schwierig zu finden. In der Regel sieht man sie sogar im ganz normalen Röntgenbild. Man muss aber eben daran denken. Es ist natürlich dann, wenn noch nicht bekannt ist, dass ein Immundefekt vorliegt, ein bisschen schwieriger. Allerdings gibt es, und das wissen Sie ja sehr gut, bestimmte Warnhinweise, bei denen man daran denken muss, dass möglicherweise ein Immundefekt vorliegt. Das sind zum Beispiel ungewöhnliche Infektionen, zum Beispiel Aspergillus in der Nase, sowas passt nicht, oder aber eben eine gewisse Häufung, dass man regelmäßig immer wieder zum Beispiel eitrige Infektionen mit Auswurf hat. Und das muss einen auf die Spur führen. Aber Sie haben völlig recht und weisen auf ein allgemeines Problem in der Medizin hin, dass eben die Spezialisten die Gefahr haben, in dem engen Rahmen ihres Fachgebietes nur zu schauen. Und da muss man immer offene Ohren behalten und muss natürlich auch wissen, dass es eben seltenere Patienten gibt, die eben spezielle Probleme haben. Das finden Sie leider in allen Spezialgebieten. Ja, also was ich zum Beispiel, ein schlimmes anderes Beispiel, ist, ein Patient hat Wirbelsäulenschmerzen und wird monatelang vom Orthopäden behandelt, bis herauskommt, er hat einen Lungenkrebs, der in die Wirbelsäule eingewachsen ist. Nicht? Das sind Dinge, die halt nicht in das Schema passen, aber dazu hat man eine gute Ausbildung, dass man eben auch an ungewöhnliche Konstellationen denkt. Ja.
ganz kurz noch was dazu sagen. Also natürlich leiden wir alle so ein bisschen unter der Fachidiotie. Das gebe ich vollkommen recht. Ich muss Sie aber auch in die Verantwortung nehmen. Sie haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit die Möglichkeit, sich selber ein Bild zu machen. Es gibt das Internet. Wenn Sie Sachen haben, die nicht 0815 sind und Sie fühlen sich bei einem Arzt nicht verstanden oder nicht entsprechend aufgenommen, setzen Sie sich hin, versuchen Sie selber, sich ein Bild zu machen, versuchen Sie selber irgendwo im Netz Unterstützung zu finden. Das gab es vorher nicht. Das können Sie heutzutage machen und das müssen Sie machen. Denn es gibt für, unter Anführungsstrichen, exotische Erkrankungen, gibt's keine Lobby. Also ich betreue ganz viele Patienten mit einer Gefäßfehlbildung, Morbus Osler, die irren auch durch Odysseen von Ärzten und nach 20, 30 Jahren wird dann endlich mal die Diagnose gestellt. Also diese Sorge, die Sie da ausgesprochen haben, die ist mir bekannt. Aber es gibt endlos viele seltene Erkrankungen und unsere ehemalige Bundespräsidentengattin, Frau Köhler, die hat sich dessen Ganzen angenommen, die kümmert sich um seltene Erkrankungen. Also das heißt, auch da gibt es eben jetzt mittlerweile jemanden, der sich stark macht. Es gibt mittlerweile auch eben an der Uni Marburg die Dr. Haus-Sprechstunde. Wenn man etwas ganz Komisches hat, dann kann man dort bei Professor Schäfer sich Rat holen. Also es gibt gute Entwicklungen. Und Sie müssen es den niedergelassenen Ärzten nachsehen. Die stehen unter einem exorbitanten Druck. Da gibt es die sogenannten Wanz-Kriterien. Die müssen nach wirtschaftlichen, zeitgemäßen Kriterien die Krankheiten behandeln. Aber da steht ganz vorne die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, die dürfen gar nicht so viele CTs machen. Sie kriegen in der Ausbildung eingebläut, bloß keine teuren Untersuchungen. Sie kriegen es, wenn Sie in der KV Tätigkeit sind, kriegen sie es eingebläut, bloß keine teuren Untersuchungen, sonst werden sie in Regress genommen. Und die haben alle ein Wirtschaftsunternehmen zu führen. Die haben eine Praxis, die muss laufen. Und wenn die KV nach 3 Monaten kommt und sagt, du hast so viele CTs gemacht, wir nehmen dir jetzt ein paar tausend Euro deswegen weg, dann ist das für den existenziell bedrohlich. Und deswegen sage ich es Ihnen, Sie müssen sich selber kümmern, Sie müssen mehrere Meinungen einholen und Sie müssen für Ihre Rechte kämpfen. Das ist genauso wie in allen anderen Bereichen mit Versicherungen und. Das nimmt Ihnen keiner ab und das nimmt auch kein Arzt für Sie ab, weil der ist froh, wenn er abends irgendwann mal zu Hause ist und sagt, so, jetzt habe ich es geschafft. Da setzt er sich nicht noch hin und schreibt noch Beschwerdebriefe und tut dies und tut jenes. Das schafft er einfach nicht mehr.
Dafür gibt es die Patientenorganisation. Organisation DSAI. Wir setzen uns für Sie ein. Und deswegen die Frage, sind Sie Mitglied? Sie unterstützen damit natürlich diese Arbeit. Und wir haben so manches schon erreicht. Jetzt gebe ich an Dr. Franke weiter.
Das war jetzt ein unerlaubter Werbeblock. Ich habe an Herrn Lorenz eine Frage. Wir haben also ganz, ganz viele Patienten, die so nach einer langjährigen Odyssee zu uns kommen. Und da war dann die Lösung der Wahl, die chronische Dauerantibiose. Das heißt, also irgendwann hat der Hals-Nasen-Ohrenarzt gesagt oder auch der Lungenfacharzt gesagt, ich habe jetzt irgendwie die Faxen dicke. Irgendwie wird's nichts. Ich gebe eine Antibiose, dann hilft das für ein paar Wochen. Dann kommt aber das Gleiche, kocht dann wieder hoch. Der Patient kriegt jetzt eine Dauerantibiose. Ich würde gerne mal ein bisschen was dazu hören, was Sie da Sie ja. beide dazu zu sagen haben.
Also das Problem haben wir ja bei Patienten vor allem mit Bronchiektasen. Bronchiektasen sind häufiger, als man denkt. Also fast immer Auswurf und 5-mal im Jahr richtig eitrig mit Fieber und Luftnot. Und da ist guter Rat teuer. Es gibt für diese Patienten Erfahrungen bei zystischer Fibrose. Und bei zystischer Fibrose ist es so, dass man dann eine Intervallprophylaxe durchführen kann. Was ist das? Das bedeutet, dass man über eine bestimmte Phase, zum Beispiel 2 Wochen oder 4 Wochen, ein Antibiotikum gibt oder inhaliert. Am besten nur in die Lunge inhalieren. Und dann wieder zur gleichen, eine gleiche Zeitdauer nicht. So dass der Normalzustand wieder zurückkehren kann. Aber es wird das automatisch wiederholt. Das ist eine Möglichkeit. Die Dauerbehandlung mit Antibiotika ist eigentlich immer falsch. Denn das führt natürlich dazu, dass die Kerls, die da in den Atemwegen sitzen, sich gut einstellen kann. Soll heißen, alle empfindlichen Bakterien sterben ab und zwei bleiben übrig, die reagieren nicht und die haben dann schön Zeit, sich zu entwickeln und nach einer Phase von 2-3 Monaten haben wir die gleiche Situation wie früher, aber mit sehr viel schwerer zu behandelnden. Es gibt eine andere Form der in Anführungsstrichen Antibiotika-Dauertherapie, die aber eigentlich keine Antibiotikatherapie ist. Und das sind die sogenannten Makrolide. Bekanntestes Medikament, am besten untersucht, ist das Azithromycin, Citromax. Wir wissen von diesen Makroliden, dass sie ziemlich schlechte Antibiotika sind. Die töten Bakterien nicht besonders gut ab, aber sie verändern die Immunlage. Und da wo die Bronchien stark entzündet sind, da findet viel Entzündung statt und der Körper produziert sehr viel Entzündungszellen, zum Beispiel Eiterzellen und so weiter. Und um dies etwas zu reduzieren, kann man Makrolide nehmen. Es gibt allerdings bei Makroliden, das sind 3-mal in der Woche eine Tablette, keine Erfahrungen bei Immundefektpatienten, muss man dazu sagen. Und es gibt durchaus auch Überlegungen, die dazu führen könnten, dass dieses Herunterregulieren dieser Entzündung möglicherweise auch ungünstig sein könnte. Also hier haben wir wieder mal bei Immundefektpatienten möglicherweise eine andere Situation. Aber bei anderen Formen der Bronchiektasen oder der fortgeschrittenen chronischen Bronchitis ist es eine gute Möglichkeit. Den Hinweis auf die seltene Erkrankung, dafür bin ich Ihnen dankbar, finde ich sehr wichtig. Es gibt ja einen Tag der seltenen Erkrankung, das ist der 29. Februar. Und ich habe am 29. Februar oder am 28. in Lüdenscheid einen Artikel in die Zeitung gesetzt unter der Überschrift "Seltene Erkrankungen sind nicht selten" und so ist es auch. Jede einzelne Erkrankung ist selten, aber es gibt sehr viele davon. Ungefähr 6% aller Menschen haben eine seltene Erkrankung und Patienten mit seltenen Erkrankungen haben keine Lobby. Das ist das Problem. Deswegen ist Ihre Arbeit so wichtig. Ja.